ARD.
Wenn wir ein Gesetz bekommen, das uns Frauen ermöglicht, sofort, so wie wir das merken, zum Arzt zu gehen, dann brauchen wir keine illegalen Abtreibungen mehr, gar nicht.
Wissen Sie, was die Nazis gemacht haben? Die haben unwertes Leben getötet und sie töten lebenswertes Leben.
Nein,
das ist der Unterschied.
Das Leben
sie sind mit den Nazis auf einer Stufe.
Aber
hier, hier wird getötet. Sie töten.
Haben Sie Kinder?
Ich habe zwei Kinder.
Ich habe sechs und deshalb stehe ich hier.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
So heftig hörte sich das an, als 1974 auf deutschen Straßen über Abtreibungen gesprochen und gestritten wurde. Heute tragen AbtreibungsgegnerInnen eher schweigend weiße Kreuze durch die Straßen für das ungeborene Leben und treffen dabei auf GegendemonstrantInnen, die ihnen My Body, My Choice aus voller Kehle entgegenbrüllen. Die Kontroverse ist wieder da und damit auch der Anlass, die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Abtreibung mal ganz genau in den Blick zu nehmen. Das wollen wir heute tun. Hi, mein Name ist Alina Lagmüller und ich moderiere heute für euch. Und bei mir im Studio ist Laura Klein. Sie ist Habilitandin an der Gutenberg-Universität in Mainz und hat sich zum Thema reproduktive Freiheiten promoviert und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bundesverfassungsgericht. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Bevor wir einsteigen, eine Bemerkung vorweg. Wir sprechen gleich viel über Schwangere und Frauen. Das ist nicht ganz präzise, denn auch inter-, trans- und nicht-binäre Menschen können schwanger werden. Das lässt sich leider nicht so vollkommen vermeiden, weil eben Gesetze und auch das Urteil oder die Urteile immer noch von diesem binären Geschlechterbild ausgehen. So, jetzt geht's aber los. Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland im Strafgesetzbuch geregelt. Wer also abtreibt, der macht sich grundsätzlich strafbar. Frau Klein, dass Frauen wegen Abtreibung nicht bestraft werden, das ist ja die Regel. Wie funktioniert denn das? Also was muss eine Frau tun oder eine schwangere Person, um straffrei abzutreiben?
Grundlegend sind da drei Fälle zu unterscheiden. Zum einen können Schwangerschaftsabbrüche nach einer verpflichtenden Beratung vorgenommen werden und zu anderem bei medizinischer oder kriminologischer Indikation. Was heißt das also konkret? Die ganz weit überwiegende Anzahl von ungewollt schwangeren Personen, nämlich 96%, lassen den Schwangerschaftsabbruch innerhalb der ersten 12 Schwangerschaftswochen vornehmen. Voraussetzung ist dann eine Pflichtberatung und eine dreitägige Wartefrist. Unter Vorlage des Beratungsscheins kann dann eine Ärztin den Schwangerschaftsabbruch durchführen. Ganz wichtig auch ist, dass der Abbruch in diesem Fall straflos ist, aber rechtswidrig bleibt. Das ist eine ganz einzigartige Konstruktion, die auch so es nicht nochmal gibt. Das ist sozusagen die einzige gesetzliche Konstruktion im Strafgesetzbuch, die so ausgestaltet ist. Anders sieht das in zwei anderen Fällen aus, nämlich wenn die Schwangerschaft auf eine Sexualstraftat zurückgeht oder wenn medizinische Gründe vorliegen. Unter diesen medizinischen Fällen wird derzeit auch der Fall gefasst, dass etwa ein genetischer Test, eine Pränataldiagnostik zu einem auffälligen Befund führt. Und in diesem Ringen entscheiden sich dann Frauen gegebenenfalls für einen Schwangerschaftsabbruch. Das wird auch unter diese medizinische Kategorie gefasst. In diesen Fällen ist der Schwangerschaftsabbruch rechtmäßig und straffrei. Und auch noch wichtig, in diesen Fällen, aber ja auch nur eine ganz kleine Prozentzahl, nämlich 4%, die Kosten werden dann vom Staat übernommen. In der weit überwiegenden Anzahl ist keine flächendeckende Kostentragung vorgesehen.
Und also ich glaube, wir müssen noch mal kurz einen Schritt zurücktreten und darüber sprechen, was bedeutet eigentlich rechtswidrig in diesem Zusammenhang. Also ich würde das jetzt mal vielleicht so runterbrechen. Rechtswidrig bedeutet, dass ein Unrecht begangen wird, dass es einen Normverstoß gibt. So das Gegenbeispiel dazu ist immer so die klassische Notwehr. Eine Körperverletzung ist dann nicht rechtswidrig, wenn man sich zum Beispiel gegen einen Angriff auf seine Person wehrt. Das kann man so ganz grob umschreiben. Also das heißt, in diesem rechtswidrigen Schwangerschaftsabbruch, der dann ja straffrei bleibt, gibt trotzdem noch quasi dieses Unwerturteil, dass das, was die Person da getan hat, dass das nicht richtig ist. Da würden Sie das auch so sehen?
Das würde ich auch so sehen und das geht natürlich auf die klare Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts zurück, dass es als strafrechtliches Unrecht anzusehen sei.
Diese Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich wollte gerade noch erzählen, dass ich vom Juristen Michael Kubiziel eine Stellungnahme gesehen habe oder gelesen habe der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und der hatte eine Datenanalyse vorgenommen und hat sich mal angeschaut, wer wird eigentlich wegen Paragraph 218 StGB bestraft. Und sein Ergebnis ist, jährlich sind es so 7 bis 9 Personen. Also ziemlich wenige und diese Verurteilten, das sind fast ausschließlich Männer. Dabei handele es sich, so das Ergebnis seiner Recherche, hauptsächlich um Fälle des Schwangerschaftsabbruchs, die zusammentreffen mit Gewalt- und Tötungsdelikten wiederum gegen die Frau. Und das heißt, in der Praxis scheint allein die Existenz von diesem Paragraph 218 StGB, den Frau Klein gerade zitiert hat, eigentlich keine strafrechtliche Bedrohung zu geben für Schwangere in Konfliktsituationen. Also ist es quasi wirklich nur dieses Unwerturteil, das eben darin zum Ausdruck kommt? Oder hat es doch nochmal eine Relevanz, dass der Schwangerschaftsabbruch dann strafbar ist oder beziehungsweise nur straffrei unter bestimmten Voraussetzungen?
Hier müsste man natürlich jetzt eigentlich einsteigen in die Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung, um das wirklich zu verstehen, was hinter diesen Normen steht. Es ist nämlich ganz klar, dass die gegenwärtige Kriminalisierung gewisse Bilder bedient. Und insofern macht es einen Unterschied, weil mit diesen Bildern, die dahinter stehen, dass Frauen eben nicht selbstständig und verantwortlich als Rechtssubjekt im Ergebnis anerkannt werden, geht einher, dass auch das Bundesverfassungsgericht selbst dafür sorgt, dass es zu einer gesellschaftlichen Stigmatisierung kommt. Diese strafrechtliche Regelung ist sozusagen kann in der Praxis dann dazu führen, dass es in aller Regel nicht zu einer strafrechtlichen Verfolgung kommt. Aber damit geht eben eine Tabuisierung und eine gesellschaftliche Stigmatisierung einher.
Dann lassen Sie uns nun den Corpus Delicti doch mal ganz genau anschauen. Diese beiden Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Die Strafbarkeit von Abtreibung hat in Deutschland ja eine sehr lange Geschichte. Im Nationalsozialismus wurde das Strafmaß sogar bis zur Todesstrafe erhöht. Und dieses schwere Erbe hat dann die westdeutsche Bundesrepublik übernommen. Es gab lange und kontroverse Debatten, auch im Bundestag. Und 1974 wurde dann die Reform des Abtreibungsparagraphen beschlossen. Das hörte sich da so an.
Während des einen Jahres, in dem wir den Paragraphen 218 in diesem Parlament beraten haben, haben sich 80.000 bis 300.000 Frauen gegen die Annahme ihres Kindes und für die Abtreibung entschieden. Dieser Paragraph hat Frauen mit Strafe bedroht, wo ein Gespräch und ein mitmenschlicher Rat nötig gewesen wäre. Und vielleicht sollte man gerade das an die Adresse der Kirchen sagen.
Die Freigabe der Abtreibung, und sei es nur befristet, relativiert für uns unverrückbare Grundpositionen und verändert unsere Wertordnung eben doch entscheidend.
Frau Klein, wie würden Sie das gesellschaftliche Klima in dieser Zeit beschreiben?
Also zur Einordnung ist das Wissen um die innerdeutsche Geschichte eigentlich total zentral. Und zwar war es so, dass seit Anfang der 70er Jahre sich in der DDR und in der Bundesrepublik sehr unterschiedliche rechtliche Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch herausgebildet hatten. In Ostdeutschland bestand schon seit 1972 eine liberale Fristenlösung, unabhängig des Grundes. Ausgangspunkt war also das Selbstbestimmungsrecht der ungewollt Schwangeren. Die konnten also innerhalb von 12 Wochen straffrei abbrechen. In Westdeutschland setzte sich Anfang der 70er Jahre dann die Westdeutsche Frauenbewegung für eine Reform ein. Und zwar für eine liberale Fristenlösung. Im Stern gab es dann die große Kampagne der 68er Frauen, die sich unter dem Slogan »Wir haben abgetrieben« gegen die Kriminalisierung und vor allem auch die enorme gesellschaftliche Stigmatisierung zur Wehr setzen wollten. Die sozialliberale Regierung unter Willy Brandt hat dann eine Gesetzesreform auf den Weg gebracht, und zwar eine Fristenregelung, wonach der Schwangerschaftsabbruch in den ersten 12 Wochen unter bestimmten Voraussetzungen straffrei sein sollte. Diese Reform hat dann das Bundesverfassungsgericht im Jahr 1975 für verfassungswidrig erklärt.
Wie haben die Richterinnen und Richter argumentiert? Wie sind sie zu dem Ergebnis gekommen, dass diese Regelung verfassungswidrig ist?
Dazu muss man zum einen wissen, wie das Bundesverfassungsgericht vorgegangen ist bei seiner verfassungsrechtlichen Prüfung. Und zwar ist die Vorgehensweise des Bundesverfassungsgerichts hier in der Schwangerschaftsabbruchsentscheidung 1, also aus dem Jahr 1975, sehr spezifisch. Warum? Zum einen hat das Bundesverfassungsgericht für alle Jura-Nerds in dieser Entscheidung die staatliche Schutzpflicht erstmal konstruiert. Das gab es vorher nicht. Und insofern hat es das auch sehr ausgiebig gemacht. Das Bundesverfassungsgericht hat mit der Schutzpflicht gegenüber dem Embryo begonnen. Warum ist das eine Besonderheit? Die verfassungsrechtliche Prüfung beginnt in der Regel mit der Prüfung eines Freiheitsrechts, in das der Staat hier durch das strafrechtliche Verbot des Schwangerschaftsabbruchs eingreift.
Also das Freiheitsrecht der Frau in dem Fall.
Genau, nach diesem Grundsatz, ganz richtig, hätte das Bundesverfassungsgericht also die Freiheit, eine Schwangerschaft zu beenden, etwa als Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts oder als Teil der körperlichen Unversehrtheit, zum Ausgangspunkt seiner Betrachtung nehmen müssen. Genau das Gegenteil hat das Bundesverfassungsgericht aber gemacht. Die Rechte der ungewollt Schwangeren werden erst nach x Seiten überhaupt erwähnt. Also hier merkt man sozusagen, die verfassungsrechtsdogmatische Prüfung kann hier überhaupt nicht überzeugen.
Es klingt jetzt, so wie Sie das gerade zitiert haben, klang das so ein bisschen nach so einer Lifestyle-Entscheidung, die die Frauen da irgendwie treffen.
Das stimmt, das ist sozusagen auch wirklich zu kritisieren. Warum? Weil nämlich die Rolle von Schwangeren hier eklatant missachtet wird. Also sie wird einfach im Ausgangspunkt nicht gesehen. Ich kann hier mal, ich habe zwei Zitate mitgebracht, vorlesen, wie das Bundesverfassungsgericht 1975 Frauen und Mütter verstanden hat. Es hat hier Folgendes geurteilt. Der Staat, Zitat, der Staat muss grundsätzlich von einer Pflicht zur Austragung der Schwangerschaft ausgehen, den Abbruch also grundsätzlich als Unrecht ansehen. Der Schwangerschaftsabbruch stellt danach grundsätzlich strafwürdiges Unrecht dar. Eine formale gesetzliche Missbilligung des Schwangerschaftsabbruchs würde nicht ausreichen, denn darüber wird sich die zum Schwangerschaftsabbruch entschlossene Frau hinwegsetzen. Weiter heißt es, es gibt viele Frauen, die von vornherein zum Schwangerschaftsabbruch entschlossen und einer Beratung nicht zugänglich sind, ohne dass ein nach der Werteordnung der Verfassung achtenswerter Grund für den Abbruch vorliegt. Diese Frauen befinden sich weder in einer materiellen Notlage noch in einer schwerwiegenden seelischen Konfliktsituation. Sie lehnen die Schwangerschaft ab, weil sie nicht willens sind, den damit verbundenen Verzicht und die natürlichen mütterlichen Pflichten zu übernehmen.
Jetzt haben wir viel über die Frau gesprochen. Was ist denn eigentlich mit dem Embryo? Oder wann beginnt eigentlich dieser Schutz? Ist das jetzt auch ein Grundrechtsträger? Wie zeichnet das Bundesverfassungsgericht 1975 dieses werdende, entstehende Leben?
Also zunächst einmal versteht das Gericht den Embryo als selbstständiges, menschliches Wesen in der Entscheidung. Und seinen Schutz verortet das Bundesverfassungsgericht primär im Recht auf Leben, also in Artikel 2 Absatz 2 des Grundgesetzes. Und hierunter falle eben dann auch das ungeborene Leben, was als Rechtsgut grundsätzlich gleich zu achten sei wie das Leben von Erwachsenen, nicht von Erwachsenen, wie das Leben von geborenen Menschen. Daneben stünde das sich entwickelnde Leben auch unter dem Schutz von Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, also der Menschenwürdegarantie. Eine etwaige Grundrechtsträgerschaft des Embryos hat das Bundesverfassungsgericht 1975 noch explizit offen gelassen. Also es hat in der Entscheidung noch nicht etwa zu der Grundrechtsträgerschaft Stellung genommen.
Wir haben, glaube ich, eben noch eine Sache vergessen. Es wird ja bei dem Komplex Abtreibung immer wieder darum gestritten, wann beginnt denn eigentlich das Leben? Und ich will jetzt eigentlich gar nicht so sehr in diese Debatte einsteigen, aber was sagt denn das Bundesverfassungsgericht, wann beginnt diese Schutzpflicht des Staates gegenüber dem werdenden Leben?
Das Bundesverfassungsgericht hat dies mit der Formulierung jedenfalls ab der Nidation angenommen. Und das heißt, ab der Einnistung der befruchteten Eizelle. Also in der Regel 5 bis 10 Tage nach der Befruchtung. Das Bundesverfassungsgericht ist in der Entscheidung noch von 14 Tagen nach der Befruchtung ausgegangen.
Wir haben es eben schon angerissen, die RichterInnen Rupp von Brünnig und Dr. Simon haben ein abweichendes Votum verfasst, ein Sondervotum. Also wie gesagt, das bedeutet, die sind mit der Mehrheitsmeinung nicht einverstanden und haben ihre Sicht der Dinge gesondert dargelegt. Was war denn ihre Argumentation? Was haben sie an diesem Urteil kritisiert?
Also zunächst einmal haben die beiden, Frau von Rupp von Brünnig und Herr Simon, den Fokus ganz klar und verstärkt auf die Grundrechte der ungewollt Schwangeren gesetzt. Sie haben den Straftatbestand also als staatlichen Eingriff in Gesundheit und Wohlbefinden verstanden und als Eingriff in die Lebensgestaltung, die sich durch Schwangerschaft und Geburt fundamental verändert. Also eine ganz andere Blickrichtung schon mal. Bereits durch diese Lesart, also der Grundrechtskonzeption, so wie wir eigentlich sonst immer auch eine Grundrechtsprüfung machen würden, begründet dann das Sondervotum eine ganz andere verfassungsrechtliche Beurteilung. Sie verstehen ungewollte Schwangerschaften als Konfliktsituation. Sie weisen darauf hin, dass Frauen normalerweise nicht leichten Herzens und ohne Grund einen solchen Eingriff sich unterziehen. Und das finde ich irgendwie auch wirklich super wichtig, das hier fruchtbar zu machen. Das ist fast 50 Jahre her und sie sind eigentlich auf alle Dimensionen, die mit einer ungewollten Schwangerschaft einhergehen und zu einem Schwangerschaftsabbruch führen können, eingegangen. Sie sind auf die individuellen Motivationslagen, die ganz stark geprägt ist von den jeweiligen Verhältnissen, im Einzelfall ausgegangen. Sie haben offensichtlich den gesellschaftlichen Zeitgeist der 70er Jahre aufgegriffen und eingeordnet, allerdings anders als die Mehrheit am Bundesverfassungsgericht. Und sie haben, das finde ich auch ganz wichtig, auf die sozialpräventiven Erwägungen des Gesetzgebers hingewiesen. Also sie haben sich die Gesetzesbegründung angeguckt, was eigentlich der Gesetzgeber damit machen wollte. Sie haben darauf hingewiesen, dass eine Kriminalisierung zu Gesundheitsschäden, die durch illegale Schwangerschaftsabbrüche verursacht werden, führen kann. Und sie haben eben insbesondere auch auf die sozialen Ungleichheiten, die ein Verbot entstehen lässt, was wir heute immer noch empirisch sehen, hingewiesen. Kurzum, sie haben also, anders als die Senatsmehrheit, die strukturellen Missstände, die zu ungewollten Schwangerschaften führen, erörtert und eben bei ihrer verfassungsrechtlichen Beurteilung maßgeblich berücksichtigt.
Aber auch im Sondervotum geht es ja darum, den Mutterwillen der schwangeren Person zu fördern, die neue Rolle leicht zu machen. Hatte man damals überhaupt schon auf dem Schirm, dass manche Menschen, manche Frauen einfach keine Kinder wollen, keine Schwangerschaft austragen wollen, und zwar unabhängig davon, wie ideal oder wie perfekt die wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen sind?
Tatsächlich ist weder in der Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung noch in der Literatur im Ausgangspunkt eine gleichberechtigte Freiheit für oder gegen Kinder in dieser Zeit vorzufinden. Das heißt, diese Vorstellung schwingt zwar deutlich mehr durch beim Sondervotum, aber wurde auch nicht als völligen Ausgangspunkt der Überlegungen genommen.
Das Widersprüchliche an dieser Entscheidung zeigt sich für mich auch an der Einleitung, denn dort wird zunächst festgestellt, dass das Grundgesetz das Recht auf Leben schützt, dass dies eine Reaktion auf die Vernichtung unwerten Lebens im Nationalsozialismus durch Liquidierung, durch die Endlösung sei. Das ist ja auch völlig richtig, aber mal ganz davon abgesehen, dass Abtreibungen im Nationalsozialismus am härtesten bestraft wurden, diese Maxime verpflichtet doch den Staat, weil es der Staat selbst war, der gemordet hat und eben nicht Dritte, also Schwangere gegenüber Föten. Also das ist so eine Widersprüchlichkeit, die mich beim Lesen sehr betroffen gemacht hat, weil sie eben einseitig zulasten einer Bevölkerungsgruppe geht.
Ja, ganz richtig. Ich glaube, zur Einordnung ist vielleicht auch noch wichtig, dass in der Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung in den 50ern sehen wir das noch deutlicher, aber wir sehen das auch noch in den 60ern und 70ern, dass in der Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung Moralvorstellungen und spezifische christliche Wertevorstellungen immer wieder zu finden sind. Und das war und ist schon als Antwort auf eben die NS-Verbrechen zu lesen. Gleichwohl rechtfertigt das nicht einen solchen Blick auf Frauen.
Ah, also das ist jetzt nicht etwas Besonderes, dass man hier nochmal den nationalsozialistischen Terror herausgestellt hat, sondern das ist auch in anderen Entscheidungen aus der Zeit so zu sehen.
Ja,
Das zweite und letzte Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu Abtreibungen stammt aus dem Jahr 1993. Wir springen jetzt also 20 Jahre nach vorne. Damals ging es auch um eine Reform, um die auch lange gerungen wurde, und auch damals kippte das Bundesverfassungsgericht diese Neuregelung. Also erstmal vorweg, was wollte der Gesetzgeber denn dieses Mal ändern?
Wichtig ist auch hier tatsächlich wieder auf Ost und West zu schauen, weil es nämlich so war, dass eben dann in Westdeutschland seit 1976 die sogenannte Indikationslösung bestand, die eben auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zurückging. Das heißt, man konnte nur Schwangerschaften abbrechen in der medizinischen Indikation, im Falle einer kriminologischen und embryopathischen und sozialen Indikationslage. Und in der DDR gab es ja aber seit Anfang der 70er die liberale Fristenlösung. Die ostdeutschen Frauen wollten diese Errungenschaft unbedingt beibehalten und haben die westdeutsche Regelung als völligen Rückschritt betrachtet. Deswegen kam es zunächst mal Anfang der 90er zu dieser mühsam errungenen Neuregelung. Also eine Kombination aus Fristenlösung und Beratungslösung, die da erarbeitet worden ist. Und nach einer Pflichtberatung und Wartefrist sollte der Abbruch in den ersten 12 Wochen straffrei bleiben. Der Schwangerschaftsabbruch war also dann nicht rechtswidrig. Das ist sozusagen als, das muss man verstehen, damit man die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung richtig lesen kann. Zudem sollten die Krankenkassen in diesen Fällen auch die Kosten übernehmen. Wie ist es jetzt zur Entscheidung zum Bundesverfassungsgericht gekommen? Zunächst mal muss es ja in Karlsruhe landen. Also auf Antrag von Bayern und weiteren 249 Bundestagsabgeordneten nahm das Bundesverfassungsgericht dann 1993 erneut eine verfassungsrechtliche Überprüfung vor. Was sind nun die ganz zentralen Erwägungen? Das Bundesverfassungsgericht hat wieder gesagt, ist verfassungswidrig, ist nicht streng genug und hat in Anknüpfung an seine Entscheidung aus dem Jahr 1975 geurteilt, dass ein Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich strafrechtliches Unrecht sei und hat erneut, genau wie 1975, auch der Schwangeren eine Rechtspflicht zum Austragen des Kindes auferlegt. Im Einzelnen hat dann das Bundesverfassungsgericht sehr ungewöhnlich und sehr detailgetreu die jetzige konkrete Regelung vorgegeben. Also die Beratungspflicht, die Art und Weise der Beratung, die Wartefrist etc. Und auch, dass im Falle der Rechtswidrigkeit, die es eben per se vorgegeben hat, die Krankenkassen das nicht übernehmen dürfen oder der Staat keine Kosten übernehmen darf.
Also, das Bundesverfassungsgericht kippte 1993 die Fristenregelung. Und das Urteil wurde mit, naja, sagen wir mal, sehr gemischten Gefühlen aufgenommen. Regine Hildebrand, ihres Zeichens Sozialministerin in Brandenburg, stürmte nach der Verlesung der Urteilsformel wutentbrannt aus dem Saal und hat direkt ein Interview gegeben.
Das ist eine gelinde Katastrophe. Wirklich, es ist nicht übertrieben, es ist eine gelinde Katastrophe. Wir hatten im Osten 20 Jahre lang, seit 1972, eine Fristenregelung, von der ich dachte, man geht damit verantwortlich um. Jetzt ist es so für unsere Ostfrauen, dass die Fristenregelung nicht weiter gilt in der Form wie bisher, sondern es ist so, dass sie zu einer Beratung müssen, die intensivst ist. Gründe angeben, Verwandte dazu ziehen, sich beraten lassen, ihre psychologische Situation darstellen. Und das ist also die Beratung, die kommt. Und wenn sie denn schließlich doch das Placet gekriegt haben, dass da also nichts dagegen spricht von der Beratungsstelle, dann gehen sie zum Arzt, werden dort beraten. Und wenn es dann auch absolviert ist, dann dürfen sie den Schwangerschaftsabbruch selbst bezahlen. Selbst bezahlen. Und demzufolge werden sie dann sehen, zu welchen Möglichkeiten sie greifen, wenn sie kein Geld haben. Jetzt sind wir wieder bei der Seifenlauge und bei der Stricknadel. 20 Jahre mal die Fristenregelung, bums, ist sie weg.
Aber es gab auch andere Stimmen, wie die von der westdeutschen SPD-Politikerin Inge Wettig-Danielmeier.
Ich denke trotzdem, dass Frauen einen Fortschritt errungen haben gegenüber der Unmündigkeit, in der sie immer gehalten worden sind. Die eigenverantwortliche Entscheidung der Frau in diesem schwierigen Konflikt ist anerkannt worden.
Wie hat sich das konkret auf die Rechtslage ausgewirkt? Also der Gesetzgeber musste dann diese Vorgaben umsetzen zu, wie gesagt, Beratungspflicht, Wartepflicht etc. Und es musste eben bei diesem Unrechtsgebot, bei dieser Rechtswidrigkeit des in Anführungszeichen indikationslosen Schwangerschaftsabbruchs bleiben. Das waren quasi die Konsequenzen auf das materielle Recht.
Ganz richtig, ja. Genau so ist es. Also sozusagen, es war wirklich detailgetreu. Wir kennen das auch in keinem anderen Lebensbereich, dass das Bundesverfassungsgericht, was ja grundsätzlich immer nur verfassungsrechtliche Rahmen vorgeben soll und dann die politische Ausgestaltung dem Gesetzgeber als unmittelbar demokratisch Legitimierten überlässt, das so durchdekliniert. Also es ist tatsächlich das, was wir eingangs zu 2018 gesagt haben, genauso in der Rechtsprechung in diesem Urteil angelegt.
Wissen Sie, wie so eine Beratung in der Praxis dann tatsächlich aussieht?
Also es ist so, dass es hier beides gibt. Das Schwangerschaftskonfliktgesetz sieht hier ein plurales Angebot vor. Und man kann je nach weltanschaulicher Präferenz sich unterschiedlich staatlich anerkannten Beratungsstellen suchen, sofern sie eben verfügbar sind. Und man kann deswegen beides in der Praxis vorfinden.
Die Beratung ist das eine. Wie ist denn die Versorgungssituation in der Praxis?
Wenn wir über die Versorgungssituation sprechen, dann gehören hierzu nicht nur die Beratungsstellen, sondern auch die medizinische Beratung, die Durchführung des Eingriffs und auch die Nachbehandlung und Betreuung. Die vom Bundesgesundheitsministerium geförderte ELSA-Studie, die ebenfalls im April, also vor wenigen Wochen, veröffentlicht wurde, kam unter anderem hier zu folgenden Ergebnissen. Zum einen wurde festgestellt, dass insbesondere Minderjährige, junge Frauen, Migrantinnen und Frauen mit Gewalterfahrung signifikante Schwierigkeiten beim Zugang zur notwendigen medizinischen Versorgung haben. Zudem haben unterschiedliche Zielgruppen Schwierigkeiten beim Zugang zu korrekten und verständlichen Informationen, was aber essentiell ist, um eine informierte Entscheidung zu treffen. In den südlichen und westlichen Bundesländern sind die medizinischen Versorgungsangebote schwerer verfügbar als im Norden und Osten von Deutschland. Die Studie zeigt auch, wie schon andere Studien in den letzten Jahren, dass die Kosten für einen Schwangerschaftsabbruch für einige Frauen eine erhebliche Hürde darstellen. Und kurzes Einhaken, auch hier würde ich sagen, ganz unabhängig des politischen Standpunktes, wäre es sinnvoll, hier für eine flächendeckende, bundeseinheitliche Kostentragung zu sorgen, weil eben Verhütungsmitteln auch ungewollte Schwangerschaften und dann eben Schwangerschaftsabbrüche verhindern können. Zudem kann die mit einem Schwangerschaftsabbruch verbundene Stigmatisierung erhebliche Auswirkungen eben auf die Frauen, aber auch auf die Ärztinnen haben, die den Schwangerschaftsabbruch durchführen. Das haben eben auch die zahlreichen Gehsteigbelästigungen gezeigt, bei denen radikale Abtreibungsgegner versuchen, ganz konkret vor den Beratungsstellen oder den Arztpraxen auf Frauen und Mitarbeitende einzuwirken, was eben offenbar die gesetzlich vorgesehene neutrale Beratungssituation enorm erschwert und eben auch zu einem hohen psychischen Druck bei den Frauen führt.
Wie wurde die Entscheidung denn diskutiert? Also man hört raus, Sie stehen der Entscheidung sehr kritisch gegenüber. Aber gab es auch Stimmen, die gesagt haben, das macht verfassungsrechtlich total Sinn?
Zunächst mal muss man festhalten, dass sich bis in die Gegenwart weiterhin viele Autoren finden in den aktuellen Grundgesetzkommentierungen, die sich noch auf die Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung beziehen und das eben begrüßen oder sogar noch eine radikalere Regelung fordern. Gleichwohl gibt und gab es aber schon immer Kritik. Also es gab insbesondere von feministischer Seite in den 70ern Kritik, aber auch in den 90ern. Es gab auch schon immer von Strafrechtlern und Strafrechtlerinnen die Kritik, dass diese Konstruktion total eigenartig ist und widersprüchlich und inkonsistent. Es hat sich aber lange gehalten und erst jetzt sozusagen durch eben die Ampelregierung und auch durch die Einberufung der Kommission wurde nochmal eine andere im Diskurs sich befindende Meinung prominent platziert und gehört.
Und eine allerletzte Frage noch zu diesen beiden Urteilen, bevor wir jetzt endlich gleich auf die Expertinnenkommission zurückkommen. Sie sprechen in Ihrer Promotion manchmal von wirkmächtigen Hintergrundannahmen. Ich habe mal so ein bisschen quer gelesen. Welche wirkmächtigen Hintergrundannahmen kommen denn in diesen beiden Entscheidungen, sind jetzt nur zwei von sehr vielen, die Sie rezipieren, zum Ausdruck? Was ist damit gemeint?
Das sind sehr unterschiedliche wirkmächtige Hintergrundannahmen. Ich meine damit insbesondere zum einen Leitbilder von Frauen als Müttern, die eben so nicht explizit genannt werden, aber die total mitschwingen. Als konkretes Beispiel meine ich, dass auch die Entscheidung aus 1993 hier in hohem Maße paternalistisch gegenüber ungewollt Schwangeren argumentiert. Der Gerichtsentscheidung heißt es etwa, der Staat habe aufgrund der staatlichen Schutzpflicht gegenüber dem Embryo die Aufgabe, Frauen dafür zu gewinnen, sich der Aufgabe als Mutter nicht zu entziehen. Also die haben das jetzt nicht explizit gemacht, aber offensichtlich merkt man da, was eben da mit reinschwingt und dass auch hier wieder eine Beeinflussung zum Ziel der Beratung erhoben wird. Und aus diesem Grund hat das Bundesverfassungsgericht dann etwa die Beratungspflicht konstruiert. Und das ist vielleicht auch noch ein weiterer Punkt, was wirkmächtige Hintergrundannahmen betrifft. Besonders deutlich wird auch, dass das Bundesverfassungsgericht auch sehr implizit hier eine spezifische Moral fordert, wenn es sagt, dass aus verfassungsrechtlichen Gründen eine strafrechtliche Regelung notwendig sei, um das gesellschaftliche Unrechtsbewusstsein aufrechtzuerhalten. Also das allgemeine Bewusstsein in der Bevölkerung, dass das Ungeborene auch gegenüber der Mutter ein Recht auf Leben hat, würde sonst erheblich beschädigt werden. Also ich finde, daran sieht man auf jeden Fall, dass ganz spezifische Hintergrundannahmen immer wieder in diesen Entscheidungen mitverhandelt werden, aber selten explizit gemacht werden.
Dann lassen Sie uns nun zum Schluss nochmal auf die Expertinnenkommission der Bundesregierung zurückkommen und über deren Bericht sprechen. Wie argumentieren die denn? Also diese beiden Urteile des Bundesverfassungsgerichts, die wir gerade ausgiebig besprochen haben, die haben ja das Lebensrecht des Embryos und dessen Menschenwürde sehr stark gemacht, sehr stark betont. Welchen Spielraum hat ein Gesetzgeber denn überhaupt für eine Liberalisierung?
Also ganz wichtig ist, dass die Kommission zunächst einmal den pränatal gestuften und kontinuierlich anwachsenden Lebensschutz aufgreift. Also das, was
den Begriff müssen Sie erst übersetzen.
Okay. Mit kontinuierlich anwachsendem Lebensschutz meine ich das, was bereits die Sondervoten angedacht haben und auch in der Literatur, also im Schrifttum, immer wieder gefordert worden ist, dass wir doch mit dem Beginn der, dass wir beim Beginn der Schwangerschaft eine andere Schutzintensität haben müssen als am Ende der Schwangerschaft. Das ist sozusagen eine andere verfassungsrechtliche Beurteilung des Embryos bzw. Fetus als in der Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung. Die gehen von einem absoluten Lebensschutz aus, der sich sozusagen nicht intensiviert. Das ist der erste wichtige Unterschied. Und sie sagen eben dann, dass zu Beginn der Schwangerschaft dem Lebensrecht des Embryos ein geringerer Schutz zukommt, was sich dann aber intensiviert im Laufe der Schwangerschaft. Das heißt, zu Beginn in der Frühphase der Schwangerschaft sind die Grundrechte der Schwangeren stärker auszugestalten und zu berücksichtigen als am Ende. Wesentlich sind vor allem die Erwägungen, die dann gemacht werden. Und zwar unterscheidet die Kommission zwischen drei Phasen. Zwischen der Frühphase, der mittleren Phase und der Spätphase der Schwangerschaft. In der Frühphase, aufgrund eben dieser Gewichtung, meint die Kommission, müsse der Schwangerschaftsabbruch rechtmäßig gestellt werden. In der Spätphase müsse der Schwangerschaft grundsätzlich rechtswidrig bleiben. Ausnahmen sollen aber dann insbesondere bei einer Unzumutbarkeit auch in der Spätphase gelten, so wie das heute auch schon geregelt ist. Aber, also insbesondere im Falle der Lebensgefahr oder von schwerwiegender Gesundheitsbeeinträchtigung für die Schwangere. Zwischen dem Ende also der frühen Schwangerschaftswochen und der Lebensfähigkeit außerhalb des Körpers der Schwangeren. Hier gesteht die Kommission dem Gesetzgeber einen weiten Spielraum zu. Was heißt das? Hier muss der Gesetzgeber also selbst entscheiden, wie er den grundrechtlichen Konflikt auflöst und bis zu welchem Zeitpunkt er den Schwangerschaftsabbruch als rechtmäßig ansieht. Also die Kommission hat keine spezifischen Wochen genannt. Das ist ja auch sinnvoll, weil das eben debattiert dann werden muss.
Kommt es denn dann am Ende wieder darauf an, dass das Bundesverfassungsgericht seine Rechtsprechung ändert? Weil nehmen wir mal an, die Bundesregierung gießt den Vorschlag dieser Kommission in einen Gesetzesentwurf, der geht durch den Bundestag, geht durch den Bundesrat. Und dann erheben, was weiß ich, von mir aus Bayern oder Baden-Württemberg oder die CDU-CSU-Fraktion einen abstrakten Normkontrollantrag und das Ganze landet wieder beim Bundesverfassungsgericht. Dann kommt es doch am Ende erheblich darauf an, ob das Bundesverfassungsgericht von seiner bisherigen Meinung abweicht.
Man kann sich fragen, wie sich diese Erwägungen der Kommission mit den beiden Entscheidungen des Schwangerschaftsabbruchs aus 1975 und 1993 in Einklang bringen lassen. Zur Ehrlichkeit gehört dazu, dass dieser Kommissionsbericht eine wissenschaftlich fundierte und gut begründete Abkehr davon sind. Das war aber auch schon durch den Prüfungsauftrag der Bundesregierung beabsichtigt. Der klare Prüfungsauftrag lautete Prüfung einer Neuregelung außerhalb des Strafgesetzbuchs. Das Bundesverfassungsgericht hat ja aber, auch das steht schon im Widerspruch dazu, weil das Bundesverfassungsgericht ja selbst gesagt hat, der Schwangerschaftsabbruch ist im Ausgangspunkt strafrechtliches Unrecht. Also das muss man sozusagen verstehen. Der Prüfungsauftrag war so, das heißt, die Kommission hat sich anhand ihres Prüfungsauftrags zu diesen Erwägungen durchgerungen. Wichtig zum Verständnis ist aber, dass diese verfassungsrechtliche Beurteilung ja schon am Bundesverfassungsgericht umstritten war. Also wir haben sozusagen die beiden Sondervoten, genau genommen drei Sondervoten, die man hier nochmal genau betrachten kann und deren verfassungsrechtlichen Argumente vielleicht auch überzeugender sind als die Senatsmehrheiten. Wichtig ist auch, dass die Kommission bei dem Aufgreifen des Konzepts des gestuften Schutzes von dem werdenden Leben sich ja auch auf wissenschaftliche Erkenntnisse anderer Disziplinen berufen kann. Also auch hier, das Verfassungsrecht kann nicht im luftleeren Raum gemacht werden, sondern es ist zentral, hier andere Wissenschaftsdisziplinen und Erkenntnisse zu berücksichtigen. Aber es gibt noch mehr Erwägungen, die dafür sprechen, dass das Bundesverfassungsgericht heute anders entscheiden würde und könnte. Im internationalen Recht haben wir in den letzten Jahrzehnten eine ganz deutliche völkerrechtliche Entkriminalisierungsforderung. Und der Gesetzgeber ist zunächst einmal verpflichtet, die Spielräume, die ihm das Grundgesetz eröffnet, im Lichte dieser völkerrechtlichen Vorgaben zu prüfen. Zur Wahrheit gehört auch, dass diese völkerrechtlichen Vorgaben, also das Recht auf Zugang zu einem legalen Schwangerschaftsabbruch, nicht per se bindend sind. Aber die Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung hat in den letzten Jahren immer wieder deutlich gemacht, dass der Gesetzgeber, aber auch die Verfassungsrechtlerinnen und Rechtler sich in gutem Glauben mit genau diesen UN-Fachausschüssen, die das Ausgestalten auseinandersetzen muss. Also wir haben eine Pflicht als deutschen Gesetzgeber, sich damit zu beschäftigen.
Man muss hier aber generell mal schauen, ob die Regierung dieses Thema überhaupt noch anfasst. In der Vergangenheit waren das ja immer sehr langwierige Gesetzgebungsprozesse und viel Zeit bleibt der Ampel ja nicht mehr. 2025 sind ja schon wieder Bundestagswahlen. Ich habe vor unserem Aufnahmetermin mal beim Bundesjustizministerium angefragt und mal gefragt, wie es eigentlich so steht um diesen Bericht und das Ergebnis der Kommission. Und dort hieß es, man werte den Bericht gerade aus. Man könne nicht sagen, wie lange das dauert. Das ist natürlich auch verständlich. Das Ergebnis wurde Mitte April vorgestellt. Dass die jetzt noch keinen fertigen Gesetzesentwurf haben, ist natürlich klar. Aber es klang eben bei der Sprecherin auch Zweifel an dieser verfassungsrechtlichen Prüfung an. Jedenfalls kann es sein, dass es noch sehr lange bei diesem Status quo bleibt, über den wir eingangs gesprochen haben. Für heute bedanke ich mich bei meiner Gesprächspartnerin Dr. Laura Klein. Mit ihr habe ich über die Strafbarkeit von Schwangerschaftsabbrüchen und die Urteile des Bundesverfassungsgerichts dazu gesprochen. Herzlichen Dank.
Vielen lieben Dank.
Das gemeinsame Aufatmen von Laura Klein und mir nach Ende der Aufnahme habe ich jetzt mal rausgeschnitten. Wir haben uns sehr konzentriert, um diese komplizierte und widersprüchliche Rechtslage korrekt und trotzdem verständlich darzustellen. Das war nicht leicht und ich hoffe sehr, dass das uns gelungen ist.
Man muss die Regulierung von Schwangerschaftsabbrüchen eben als das sehen, was sie ist. Ein Kompromiss, damit AbtreibungsgegnerInnen sagen können, das Grundgesetz schützt das ungeborene Leben und indikationslose Abtreibungen sind Unrecht. Aber schwangere Personen trotzdem Zugang zu einer wichtigen, einer elementaren Gesundheitsleistung erhalten. Über die Qualität dieses Kompromisses darf und soll leidenschaftlich gestritten werden und ich hoffe, dass dieser Podcast als eine Grundlage dafür dienen kann. Anregungen und Kritik sendet ihr mir bitte an justizreporterinnen@swr.de, also ohne Genderstern, justizreporterinnen@swr.de. Wie immer habe ich auch einen Hörtipp in der ARD-Audiothek. Letzten Sommer haben mehrere Frauen Till Lindemann sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch vorgeworfen. Auch wir haben darüber gesprochen, vor allem aber in Bezug auf die Verdachtsberichterstattung in der Presse. In dem neuen Podcast Rammstein Row Zero geht ein Rechercheteam von dem NDR und der Süddeutschen Zeitung den Vorwürfen gegen Till Lindemann nach. Sie sprechen mit Insidern aus der Musikbranche, Weggefährten von Rammstein und den Frauen selber.
Aftershow-Partys. Für manche ist das einfach nur Sex, Drugs, Rock'n'Roll.
Die lädst du halt mal ein, sagst du, hier, habt ihr Lust? Heute könnt ihr die Band mal privat sehen. Die ersten 300 Fans aus den ersten Reihen, oh, es gibt Aftershow-Pässe. Entsprechend gierig sind die. Ne? Das ist wie wenn du mit einer Wurst durch eine Horde Hunde laufen würdest, die 3 Tage nichts gegessen haben.
Vielleicht waren früher Dinge noch akzeptierter, die es heute nicht mehr sind. Leute, die das Musikbusiness sehr gut kennen, finden, dass sich dringend etwas ändern müsste.
Ich kann doch nicht voraussetzen, dass ein junges Mädchen, 18, 19, 20, die vielleicht nur ein Fan von der Musik ist, zu so einer Veranstaltung geht und selbst darauf achten muss, körperlich unversehrt aus der Nummer wieder rauszukommen.
Mein Name ist Elena Koch. Ich arbeite als Journalistin für den NDR und recherchiere seit dem vergangenen Sommer zur Band Rammstein und zu Till Lindemann. Gemeinsam mit KollegInnen von NDR und Süddeutscher Zeitung habe ich aufgedeckt, dass bei Konzerten von Rammstein und Lindemann Frauen systematisch für Sex rekrutiert werden. In diesem Podcast erzählen Frauen erstmals ausführlich über ihre Erfahrungen mit dem Superstar.
Den Podcast Rammstein Row Zero hört ihr kostenlos und werbefrei in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Von uns war es das für diese Woche. Mein Name ist Alina Lagmöller und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.